Herzlich willkommen bei Oberösterreich Ungefiltert, dem Podcast für News und Persönlichkeiten aus der Region. Mein Name ist Verena Seiser. Mein heutiger Gast begab sich auf eine besondere Reise, die sie nicht nur durch Portugal führte, sondern auch zu sich selbst. In ihrem Buch »Meine Wanderung auf der Suche nach dem Wohlgefühl« schildert sie ihre Erlebnisse auf dem portugiesischen Jakobsweg. Zusätzlich arbeitet sie in der Ergotherapie. Liebe Silvia Grübler, ich freue mich, dass du heute hier bist.
Danke, liebe Verena, und danke für die Einladung.
Silvia, ein bisschen habe ich dir jetzt schon vorgestellt. Kannst du uns noch was von dir erzählen?
Mein Name ist Silvia Grübler, ich bin 47 Jahre alt und komme aus dem schönen Ennstal, und zwar aus Ternberg, Tor des Nationalparkes. Ich lebe dort mit meiner Familie, meinen drei Kindern, die zwischen 16 und 23 Jahren sind. Und ich würde mir beschreiben, ich lebe auch sehr buntes, freudvolles, neugieriges Leben. Ich bin sehr neugierig auf die Welt und auf Erfahrungen. Ich liebe das Tanzen, das ist eines meiner größten Hobbys, und auch seit einigen Jahren das Wandern, und vor allem hat es mir das Weitwandern sehr angetan.
Und beruflich bist du ja in der Ergotherapie daheim. Kannst du uns da kurz einen Einblick geben, was versteht man da drunter, was machst du genau?
Also Ergotherapie gibt es ja in ganz vielen Bereichen. Ich selbst arbeite nun seit mehr als 10 Jahren im psychiatrischen Bereich. Ich bin in einem Reha-Zentrum für psychosoziale Gesundheit als Ergotherapeutin tätig und habe aber auch eine eigene Praxis. Und da geht es ganz viel in der Ergotherapie allgemein um die Teilhabe am Leben, also dass jeder Mensch die Bedürfnisse erkennt, was er braucht, um ein freudvolles, zufriedenes Leben leben zu können. Und auch das ist sehr bunt, lebendig und sehr individuell, die Therapie.
Und jetzt hast du ja selbst auf die Suche nach dem Wohlgefühl gemacht. Kannst du uns ein bisschen einen Einblick geben, wie ist zu der Reise gekommen?
Ich würde sogar sagen, es war beginnend nicht die Suche nach dem Wohlgefühl, sondern ein bisschen mein Abenteuergeist. Zu der Reise ist es gekommen, weil ich mit dem 40. Lebensjahr, da hat es angefangen, dass ich mich stark interessiert habe für Weitwanderwege, habe da auch zahlreiche Podcasts gehört und bin dann irgendwie so reingerutscht, habe meinem damals 18-jährigen Sohn zu seinem Geburtstag eine Weitwanderung geschenkt. Und wir sind dann gemeinsam 5 Tage gewandert und ich habe mich total verliebt ins weite Wandern. Und so bin ich irgendwie dazugekommen, habe dann jedes Jahr mindestens 2, 3 solche Wanderungen gemacht. Und dann war irgendwann der Punkt, dass ich gesagt habe, jetzt will ich es auch gerne mal allein probieren. Und ich habe mir gedacht, das wird super einfach, und muss ehrlich sagen, ich bin überrascht über mich selbst gewesen, wie herausfordernd es für mich war, wie schwierig. Und wie, also äußere Herausforderungen, aber vor allem innere Herausforderungen für mich fast nicht meisterbar waren auf dieser Reise.
Wie bist du gestartet und was war das Schwierige?
Also ich bin gestartet, es war eigentlich sehr eine spontane Idee. Also die Reise, ich habe schon mir überlegt, ich habe mir 14 Tage freigenommen, habe eigentlich geplant gehabt, in Deutschland einen Weitwanderweg zu gehen, und dann waren dort, also ich wollte einfach keine Unterkünfte buchen und ganz frei entscheiden, wie weit ich gehen mag. Und habe dann 2 Wochen vor meiner Abreise bemerkt, dass keine dieser Unterkünfte mehr frei wären. Somit habe ich mir dann gedacht, ich muss umdisponieren, und bin dann auf den Jakobsweg gekommen, den ich eh schon immer so auf meiner Liste auch gehabt habe. Und mir gedacht, den kann man ganz gut umsetzen, der ist für eine Frau alleine gut zu bewältigen, die Infrastruktur passt. Und habe mir dann ganz, ganz kurzfristig entschlossen, einen Flug nach Porto zu buchen. Und so bin ich in Portugal gelandet und wollte den Jakobsweg eigentlich bis nach Santiago gehen, aber es ist alles ganz anders gekommen.
Und eigentlich hast du bist nicht bis zum Ende gekommen?
Nein, gar nicht. Ich habe bereits am ersten Tag, also ich bin gelandet in Porto am Flughafen und bin direkt vom Flughafen los. Ich, mein 6 Kilo schwerer Rucksack, ich habe immer versucht, sehr leicht zu reisen beim Wandern, meine Walkingstöcke, bin dort losmarschiert, und ich muss sagen, ich bin stundenlang marschiert, bis ich mal zu der Route, zur offiziellen, gelangt bin. Und obwohl ich in mein Lieblingselement war, dem Wandern, ist irgendwie keine so eine ganz rechte Zufriedenheit aufgekommen. Ich habe mich schon am ersten Tag sehr, sehr unwohl gefühlt und irgendwie falsch auf dem Jakobsweg. Ich bin gestartet an den Küstenweg, wollte ich gehen. Und es waren einfach ganz, ganz viele Pilger unterwegs. Also wir sind da in Scharen gegangen und ich muss sagen, ich bin es gewohnt, in unbeschreiblich schöner Natur zu gehen. Und irgendwie war es eine Form von Enttäuschung, aber auch ein ganz ein starkes körperliches Unwohlgefühl.
Und war dieses Unwohlgefühl nur, weil so viele andere mit dir gemeinsam da jetzt unterwegs waren oder haben da noch mehr Sachen dazu beitragen?
Es war grundsätzlich schon das, in dieser, also mit ganz vielen anderen Menschen zu gehen, aber auch dieser Wunsch, in wunderbarst schöner Natur zu gehen. Und ich habe dann schon am ersten Tag gespürt, jetzt bin ich in Portugal und dort bin ich damals meinen allerersten Weitwanderweg gegangen, und zwar den Fischerweg im südlichen Portugal. Und habe den in so wunderbar schönster Erinnerung gehabt. Und irgendwie war ich auf dem Jakobsweg, es war wunderbar, das Meer links von mir, aber das Wetter war fürchterlich, also es war stark Regen. Aber dennoch, es hat die Stimmung, irgendwas hat man gefehlt. Und ich habe dann am zweiten Tag bereits gewechselt. Ich habe einen Verbindungsweg gesucht zum zentralen Jakobsweg, weil ich mir gedacht habe, da sind womöglich weniger Menschen unterwegs. Ich versuche das am zweiten Tag. Und auch dort, obwohl es waren so viele Menschen da und ich habe mich irgendwie trotzdem einsam gefühlt und nicht dazugehörig oder ich habe mich selbst nicht dazu zählen wollen. Und auf der anderen Seite eben habe ich mich einsam gefühlt und auf der anderen Seite habe ich mich in die Einsamkeit des Südens von Portugals gesehnt, in die Natur und wollte eigentlich allein sein. Also es waren ganz eher für mich verwirrende Gefühle, die mich total durcheinander gebracht haben und fast ein bisschen instabil gemacht haben. Und ja, nach dem zweiten Tag war dann die große Erkenntnis für mich da.
Und wie ist dann weitergegangen nach dem zweiten Tag?
Ja, ich habe dann wirklich meiner Intuition vertraut und habe gemerkt, ich bin hier falsch und ich fühle mich, mich zieht es woanders hin. Und habe dann sehr starke natürlich innere Ängste und Widerstände gehabt, weil immerhin bin ich da jetzt im Norden von Portugal und ich habe aber dann beschlossen, abzubrechen den Jakobsweg und das schon am zweiten Tage und auch dieses Gefühl, da gescheitert zu sein und auch diese Scham dabei. Und dennoch habe ich gesagt, ich folge jetzt einfach meiner Intuition und bin dann zum Fischerweg, zum Start nach Porto Covo gereist. Und zwar waren das aber in einer 600 Kilometer Entfernung. Und dort bin ich mit Zug und Bus hingereist in einer ganzen Tagesreise. Auch die war sehr herausfordernd, habe mich auch sehr außerhalb von meiner Komfortzone gebracht. Und aber als ich dann am dritten Tag meiner Reise am Abend in Porto Covo angekommen bin, war dann wirklich wunderbarste Erleichterung mal zu spüren.
Und wie ist dann mit deiner Reise weitergegangen? Hast du dann dort die Wanderung fortgesetzt?
Ja, ich bin dann eben von Porto Covo den Fischerweg gewandert. Der Fischerweg ist ein ganz bekannter, einer, ich würde sagen, der schönsten Weitwanderwege in ganz Europa. Aber man geht direkt an der Küste, also das sind so alte Fischer- und Schmugglerwege. Und der ist mitunter jetzt auch schon erweitert worden und verlängert worden. Und ich bin den eben vor 5 Jahren gegangen und habe mir gedacht, ich gehe den jetzt immer jeden Tag so weit ich gehen mag, habe die Routen teilweise zusammengelegt und bin dann in 5 Tagen dort Richtung Süden gewandert mit den wunderbarsten Erlebnissen, mit wirklich einem Gefühl von total verbunden sein mit mir, mit der Natur, mit sehr freudvollen Momenten, aber auch hier wieder mit sehr großen Herausforderungen, eben wie ich dann bemerkt habe, weil ich alleine unterwegs war und das doch für mich nicht so einfach war wie erwartet.
Aber von die Wanderer selbst war es dort dann deutlich ruhiger.
Ja, also das kann man absolut nicht vergleichen. Dort gehst du wirklich, also ich bin stundenlang gegangen, ohne jemanden zu treffen. Dann hat man wieder Fußspuren entdeckt oder wieder mal 2, 3 Wanderer. Und ansonsten ist man wirklich in gewissen Teilen sehr, sehr allein unterwegs gewesen. Andere Strecken waren wieder mehrere. Dann war man wieder froh, dass man wieder ein bisschen Kontakt hat und einen Austausch. Und ich muss auch sagen, die Wanderer dort waren auch ein bisschen anders als die Pilger, wie ich es oben wahrgenommen habe. Also ich will es nicht vergleichen, aber es für mich hat sie sich einfach anders angefühlt.
Und was waren dann die Herausforderungen vom Alleinewandern?
Die größte Herausforderung waren, es ist sehr spannend, ich habe dann ja durch das Niederschreiben sehr, sehr viel reflektiert. Drum ist ja dann auch zu einem Buch gekommen. Und da ist mir bewusst worden, es waren jetzt nicht die großen, schlimmen Erlebnisse, die ich gehabt habe, sondern es war eine Summe an Kleinigkeiten, die mich wirklich, mein Nervensystem sehr, sehr beunruhigt haben. Und in der Summe habe ich gemerkt, war es für mich überfordernd, vor allem alles alleine meistern zu müssen. Ich bin es zwar gewohnt, immer alleine zu planen, als zu checken. Ich glaube, ich bin immer eher der die Reisen navigiert und organisiert und auch viele Entscheidungen trifft. Aber es ist oftmals, es war ein Kind dabei, eine Freundin, mein Partner. Also es war immer jemand an meiner Seite. Und da habe ich gemerkt eigentlich, wie die Auswirkung ist, wenn man dann niemanden hat, mit dem man Herausforderungen teilen kann, aber auch das Schöne nicht mehr teilen kann.
Und du hast gesagt, du hast da selbst dann schon zum Niederschreiben angefangen. Hast du das von Anfang an gemacht bei deiner Reise?
Nein, ich habe gar nichts. Ich habe auch nichts zum Schreiben mitgehabt, weil ich doch immer versuche, sehr, sehr leicht zu reisen. Und da spart man wirklich an jeden Gramm Papier oder Stift. Und ich habe aber am Ende der Reise, ich bin ja dann den ganzen Fischerweg gewandert, beziehungsweise einen großen Teil davon, und bin am Ende wieder hoch nach Lissabon. Und in Lissabon habe ich einen Tag im Hostel verbracht und mir von der Rezeption Stift und Papier geben lassen. Und dann habe ich geschrieben und geschrieben. Und beim Schreiben habe ich dann wirklich gemerkt, wie mich das wieder beruhigt, wie ich ein bisschen an Abstand gewinnen kann und vor allem diese Reise ein Stück weit verarbeiten kann, und habe gemerkt, wie gut mir das tut, und habe dann sogar die Nacht dort in dem Hostel noch einmal eine Nacht verlängert, um weiterzuschreiben. Und auch als ich heimgekommen bin, wollte ich einfach dann die ganzen Tage, meine ganzen Erlebnisse niederschreiben. Es war ein richtiger Bedürfnis, das irgendwie zu Papier zu bringen, weil ich gespürt habe, oh, da habe ich viel über mich selbst erfahren, über meine Verletzlichkeit, über auch erfahren, was mir Sicherheit und Stabilität gibt, wie ich mich damit dafür einsetzen kann.
Und kannst du da ein paar Erkenntnisse mit uns teilen?
Ja, kann ich gerne machen. Es ist nämlich sehr spannend. Ich arbeite ja als Ergotherapeutin genau mit meinen Klientinnen und Klienten und genau an diesen Themen zu erkennen, was stabilisiert mich, was gibt mir wieder Sicherheit. Und wir brauchen als erstes Bedürfnis, wir müssen uns sicher fühlen. Und ich habe dann wirklich auf der Reise wieder gemerkt, wie schwer es ist, wirklich selbstwirksam solche Schritte zu setzen, wenn man ganz weit außerhalb der Komfortzone ist oder wenn das Nervensystem einfach schon so instabil ist. Und ich habe da all meine kleinen Skills, meine Methoden ausgepackt, und mir hat sehr geholfen, wirklich ein Stück weit raus aus dieser Anspannung zu steigen, soweit es möglich ist, ein bisschen andere Perspektive drauf zu setzen. Und es war so spannend. In Wirklichkeit hat mich dann oft dieser Perspektivenwechsel erst dazu gebracht, dass Situationen, die am Anfang als große Herausforderung vor mir lagen, plötzlich klein waren und eher sogar humorvoll. Also es haben sich einige Male Situationen so gewandelt, dass ich am Ende sogar drüber lachen habe müssen und auch die jetzt in einer ganz tollen Erinnerung eigentlich sind. Andere Sachen war natürlich das bewusste Atmen. Wieder zu schauen, was reguliert mich, was beruhigt mich. Das war bei mir jetzt das Atmen, das Singen. Also ich habe, wenn ich da allein unterwegs war, mich gefürchtet habe, zum Beispiel angefangen, Lieder zu singen, ganz laut zu singen. Habe dann gemerkt, wie mich das beruhigt. Sobald ich aufgehört habe zum Singen, war die Anspannung wieder größer. Ich habe viel gesungen. Und was man dort für mich am deutlichsten war die Verbundenheit. Also zu spüren, dass es Menschen rings um einen gibt. Und das hat mir so viel Sicherheit gegeben, weil ich bin gestartet. Es hat nicht einmal mein Ehemann genau gewusst, wo ich unterwegs bin. Ich wollte auch alles frei entscheiden. Und dann habe ich gemerkt, ich habe mich gefühlt wie so ein kleiner Punkt irgendwo und habe gewusst, ich bin jetzt weit und breit vielleicht ganz allein, und plötzlich kommt aber auf einer staubigen Straße ein Auto vorbei, in der ein Mann sitzt, und habe dann gespürt, was das in mir auslöst. Und obwohl ich keine negativen Erlebnisse abgespeichert habe, dennoch ist da was in mir, hat da was reagiert. Und da habe ich dann gemerkt, wenn ich jetzt verschwinden würde, es wird kein Mensch merken erstens mal, und es wird mich auch niemand jemals finden, weil auch niemand wirklich weiß, wo ich bin. Und da hat es dann angefangen, dass ich sage, was brauche ich, um Sicherheit zu spüren? Und das ist, dass jemand Bescheid weiß. Ich habe dann über die Handy-Apps, geht das ja super, meinen Standort, meinen Ehemann wissen lassen. Ich habe immer wieder mal ein Telefonat geführt mit ganz tollen Herzensfreundinnen. Und habe die Verbundenheit sogar dann gemerkt, wenn zum Beispiel vor mir einen Tag bin ich gewandert und man geht sehr viel im Sand auch auf diesen Strecken und habe dann zwei Fußspuren verfolgt und habe gewusst, die können nicht so weit weg sein. Und selbst dieses Nachgehen von anderen Fußspuren hat dazu geführt, dass ich mich nicht mehr so allein gefühlt habe.
Und was hat dich dann überhaupt einmal so gereizt daran, dass du sowas ganz alleine machst?
Ich glaube, ich wollte einfach erfahren, wie sich das anfühlt. Und ich glaube, es war schon, wie ich am Anfang gesagt habe, ein Stück weit dieser Abenteuergeist. Also ich mag gern außergewöhnliche Sachen. Ich mag gern mich neu erfahren, mich neu spüren. Und ich glaube, das war irgendwie so, ist das so ein kleines Ziel von mir, mal alleine sowas zu erleben. Und ich habe auch geglaubt, dass sie das ganz, ganz anders anspüren würde. Also ich wurde da eines Besseren belehrt, dass ich wohl nicht unbedingt die ganz Alleinreisende bin. Obwohl ich so meine Wanderungen so bei uns in der Gegend, ich liebe es auch allein zu wandern, aber nirgendwo ankommen zu können. Also ich habe es dann erst bemerkt beim Zusammenschreiben, wenn ich allein unterwegs bin, 1-2 Tage, ich komme wieder heim, in mein Daheim, in meinen sicheren Hafen. Beim Weitwandern, wenn man nicht mal Unterkünfte gebucht hat, man kommt nirgends heim, man kommt nirgends an und oftmals war das Ankommen, was mir eigentlich so wichtig ist, rückblickend so herausfordernd, weil ich mit den Unterkünften doch so manche Probleme hatte.
Unterkünfte ist jetzt eher ein gutes Stichwort. Wie viel bist du da gewandert am Tag und wie viele Unterkünfte hast du in Summe dann so gehabt?
Ich bin im Schnitt circa 30 Kilometer pro Tag gewandert. Mitunter habe ich auch Tage gehabt, wo es 40 Kilometer waren. Von den Höhenmetern ist der Fischerweg nicht so schwer, also das waren im Schnitt 450 Höhenmeter pro Tag. Und ich habe eben immer versucht, Hostels zu finden auf dem Weg. Und es ist grundsätzlich am Fischerweg sehr einfach, Unterkünfte zu finden. Es gibt dann wirklich in allen Preiskategorien Möglichkeiten. Ich habe da immer am selben Tag gebucht für den Abend. Aber es war für mich manchmal so schwer, in die Unterkunft zu kommen. Es war einmal einfach so gut versperrt und ich habe den Zugang nicht gefunden, habe dann auch keine Ansprechpartner gefunden. Und ist mir vorgekommen wie so ein kleines Hochsicherheitsgefängnis. Also es war alles so mit metallen Zäunen. Und wenn man es führt, man kommt schon so schwer rein. Und es war wie eine kleine Schnitzeljagd, das ist sehr spannend, mit dann Bildern, die mich zum nächsten Punkt bringen, wo dann wieder ein Informationsbild ist, damit ich meinen Schlüssel finde. Und dann war ich da in diesem Gebäude drinnen und war ganz allein da drinnen. Also es waren keine anderen Gäste da. Und plötzlich zuerst habe ich mich ausgesperrt gefühlt und dann war ich irgendwie eingesperrt, wie in so einem kleinen Gefängnis. Und da habe ich mich dann auch wieder, überraschenderweise sehr gefürchtet. Ja, also es waren auch sehr, sehr schöne Momente, also und auch in den Hostels und sehr lustige Momente, vor allem so Hostels, die gut besucht waren, wo es so lebendig war. Also ich habe es in sehr schöner Erinnerung und es ist wirklich grundsätzlich ganz einfach umzusetzen.
Und wann ist dann besser geworden? Ab welchem Punkt auf deiner Reise?
Also die erste Besserung, die ich groß gespürt habe, war schon die Ankunft in Porto Covo, wo ich gewechselt habe. Da war schon die erste Erleichterung. Ich würde sagen, es war nie dann der Moment, wo ich sage, jetzt ist es besser, sondern es ist bei mir eher immer tagesabhängig gewesen. Also ich bin ich liebe den Morgen. Ich habe es immer geliebt, sehr, sehr früh aufzustehen, in den Sonnenaufgang zu starten. Da war ich kraftvoll motiviert und auch viel stabiler und habe mir auch viel mehr zugetraut. Und immer wenn dann der Körper müde geworden ist, hungrig geworden ist, dann habe ich gespürt und viel erlebt habe und auch so manche Hindernisse erlebt habe, dann ist es bei mir immer wieder schwieriger geworden gegen Abend. Also es war eher nicht so im Laufe der Reise, dass es leichter geworden ist, sondern wirklich Tag für Tag habe ich so ein paar Wellen erlebt. Und leichter war es erst, als ich, glaube ich, im Flieger gesessen bin am Rückflug. Dann ist eigentlich erst sehr viel von mir abgefallen.
Okay. Also kannst du sagen, dass du die Reise genossen hast?
Nein, das kann ich nicht sagen. Okay. So ehrlich muss ich sagen, ich habe mir so schön vorgestellt, also die Vorstellung, und ich habe so viele Reisen gehabt, die ich wirklich von vorne bis hinten nicht, aber wo ich sagen war, das war ein Genuss. Und auf dieser Reise habe ich mir, glaube ich, Genuss erwartet, aber ich würde sagen, ich habe es genossen, sondern ich habe eher geschaut, was kann ich tun, dass diese Reise wirklich noch, dass ich in Richtung mein Wohlgefühl schaue, dass ich mir wirklich jeden Tag ganz bewusst die Sachen mache, die mir jetzt gut und die mir Sicherheit geben. Und es ist immer ein Stück weit leichter worden, weil ich dann mich ja mehr mit der Situation angefreundet habe und auch entspannter worden bin. Aber es war jetzt nicht so, es waren so viele genussvolle Momente dabei, also unbeschreiblich schöne, und die will ich in keiner Sekunde missen.
Und wie bist du dann auf die Idee gekommen, dass du das Ganze verschriftlichst in einem Buch?
Das ist durch das Niederschreiben und das Reflektieren habe ich einfach gemerkt, wie viel in dieser Geschichte, in diesen 12 Tagen steckt. Und dass es wirklich ein Buch werden soll, ist erst entstanden, als mich dann bei meiner Rückkehr ganz viele Menschen immer gefragt haben, ja, was hast du erlebt, wie war es diesmal? Und normal habe ich immer so die Highlights so erwähnt, und dieses Mal bin ich da gestanden und gesagt, puh, es war so viel, so bunt, so durchwachsen, so schön und nicht schön zugleich. Ich kann dir das einfach nicht in ein paar Sätzen sagen. Und dann ist die Idee geboren, aber ich habe eine Niederschrift, vielleicht sollte ich doch ein Buch draus machen für meine Freunde, für Bekannte, damit sie da, wer Interesse hat, ein bisschen reinlesen kann. Dass das dann ein Buch wird mit einem Verlag, also das, mit dem habe ich gar nicht gerechnet, das war überhaupt nicht auf meinem Plan.
Wie war da der Prozess? Wie ist das entstanden?
Also ich habe das Buch zu Beginn einmal Freundinnen lesen lassen, vorrangig Freundinnen, von denen ich gewusst habe, die ganz ehrlich sind, die mir wirklich auch unverblümt vielleicht die Wahrheit sagen, und wie von denen so dieses Feedback bekommen habe, du, das wird was, mach weiter. Da habe ich dann den Mut gefasst und habe das Buch einer Verlegerin präsentiert, aber eigentlich noch gar nicht. Ich habe nie dran gedacht, dass sie das dann in ihren Verlag aufnehmen will, sondern ich dachte nur, ob sie mal drüber lesen möchte, und habe es der Brigitte Kaiser überreicht, sehr aufgeregt. Und die ist die Chefin vom Verlag Am Rande, und ja, dass das dann wirklich schlussendlich zum Buch geführt hat, war für mich so überraschend, vor allem ihre Reaktion auf das Buch, auch ihre tolle Einschätzung und auch ihre Idee oder ihre Frage, ob es mir denn schwerfällt, meine Verletzlichkeit zu zeigen und auch diese Schwäche, die ich da mir zugeschrieben habe. Und weil ich zu Beginn in dem Buch auch noch glaubt habe, ich muss jetzt schon, ich bin Therapeutin, ich mache dann noch ein bisschen so immer jedes Kapitel noch so therapeutische Einschübe, so Infoboxen, was auch immer. Und sie mich dann wieder zurückbracht und gesagt, Silvia, das ist eine total freundliche, nette, unterhaltsame Geschichte. Darf das so sein? Und das war für mich so wirklich ein Wendepunkt zu sagen, ja, das ist, es geht um meine Suche nach dem Wohlgefühl, um das sich zu zeigen, den Mut zu haben, mal was zu tun, den Mut zu haben, mal ein bisschen aus seiner Komfortzone zu steigen. Aber auch von den Mut zu haben, zu zeigen, es ist mir zu viel, oder wie komme ich wieder in einen guten Bereich? Wie kann ich dafür sorgen, dass es mir gut damit geht?
Und wie hat sich das jetzt entwickelt seit der Veröffentlichung vom Buch bei dir?
Ja, es ist vor der Veröffentlichung noch ganz was Lustiges passiert. Mein Mann ist ja Illustrator und Grafiker und hat schon manche Bücher illustriert, und der hat dann, es war dann so eine Blitzidee, ich könnte doch dein Buch auch illustrieren. Und dann hat es begonnen, dass er die Silvi-Protagonistin entstehen lassen hat. Und das war schon so spannend, weil plötzlich aus meinem Projekt so ein gemeinsames geworden ist und wir generell im kreativen Bereich ein sehr, sehr gutes Team sind. Und das war so schön zu sehen, wie dieses Buchprojekt plötzlich wächst und wie das wirklich so wie bei einer Geburt oder beim Baby, bei einem Kind, plötzlich wird mehr und man arbeitet ganz, ganz viel dran, und auch was wieder die Verbundenheit, gemeinsam dran zu arbeiten. Und es war immer so schön, immer wieder ein neues Bild so von ihm zu sehen, wo er einfach diese Stimmung aufgefangen hat, wie es mir dort gegangen ist, oder auch von den Erlebnissen. Und er hat das so schön in auf Papier bringen können. Und dann war es auch so, dass ich mir dann in dem Moment gesagt habe, das Buchprojekt, das ist mir jetzt schon wichtig auch. Und mit dem, dass es dann auch im Verlag veröffentlichen wollten, war irgendwie auch sehr, sehr aufregend, sehr spannend. Wir haben das dann eben, auch dieser Prozess, wie das ist, wenn ein Buch entsteht, also das mal mitzubekommen, was da dahinter steht, wie oft man überarbeitet, auch wenn man es dann, wenn der Lektor das Buch zurückschickt mit seinen Anregen. Also ich habe mich wirklich amüsiert auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch immer so ein bisschen aufplattelt gefühlt, weil der liebt den Job sicher und der findet einfach raus, ob die Namen so stimmen können. Wenn man in Portugal ist, muss doch der Name anders ausgeschrieben werden oder kann das denn sein, wenn ich, also was ein Lektor da macht, das war für mich so spannend, mal wirklich mitzubekommen.
Und wie lange hat es dann in Summe gedauert, bis das Buch wirklich fix und fertig war?
Meine Reise war jetzt circa vor einem Jahr, also ich bin Ende April 24 gestartet, habe dann einige Monate, also Wochen an dem Buch geschrieben, wieder überarbeitet, wieder wen lesen lassen, überarbeitet. Also ich würde sagen, der ganze Prozess hat dreiviertel Jahr gedauert, bis ich dann das Buch in Händen gehalten habe, bis es gedruckt worden ist und bis ich es dann auch präsentieren habe dürfen.
Und was hat sich jetzt seit der Veröffentlichung bei dir verändert?
Also es ist auch wieder so spannend, es wiederholt sich so, und wie die Reise ein Schritt aus der Komfortzone ist, ist es auch, dieses Buch zu präsentieren, also dazu zu stehen, ich habe jetzt ein Buch geschrieben, in dem ich mich doch zeige, wie es mir wirklich gegangen ist, das sehr ehrlich ist, sehr authentisch ist. Und es war für mich auch das eine kleine Herausforderung und habe aber gemerkt, wie schön das ist, das zu teilen und wie das Interesse, das dann entsteht. Und was das auch wieder in Verbundenheit bringt. Also man kommt so in einen Austausch. Und ich habe gestern gerade meine Buchpräsentation gehabt. Und es war einfach wirklich, ich bin nur total gerührt. Es waren ganz, ganz viele Menschen. Ich habe 85 Zuhörerinnen und Zuhörer dabei gehabt, die da meiner Geschichte gelauscht haben, die Bilder angeschaut haben. Und es war einfach die schöne Stimmung, das, was ich auf meiner Reise erkannt habe, wie schön das ist, wenn man sich jemanden verbunden fühlt, wie schön das auch war bei der Präsentation, was da für Stimmung entstanden ist und für schöner Austausch.
Und hast du irgendwelche langfristigen Ziele, jetzt als Autorin irgendwie weiter durchzustarten, oder war das ein einmaliges Projekt für dich?
Also ich habe keine langfristigen Ziele. Es ist voll schön, ein Buch in den Händen zu halten, und es war auch so schön, das meiner Tochter zu widmen. Das war auch so, es ist so was Schönes, wenn man weiß, man hinterlässt ein Buch und da gibt's eine Geschichte und man lernt mehr, man kann da ein bisschen Einblick haben in so ein Leben von einem Menschen. Ich lese ja auch selbst so gern Erfahrungsberichte. Das ist schon schön, aber ich habe jetzt nicht vor, dass ich wieder auf Reisen gehe, um Bücher zu schreiben, sondern ich will auf Reisen gehen, um was zu erleben, um in der Natur zu sein, um Länder zu erfahren, indem ich das mit den eigenen Beinen erwandere.
Und hast du nach dieser Erfahrung nur mehr einen Solo-Trip vor?
Die Frage ist mir auch gestern gestellt worden und schon öfter gestellt worden. Also am Ende meiner Reise war klar, ich reise nie wieder. Reisen mache ich schon alleine, aber ich wandere nie wieder ganz lange Strecken alleine. Und wie ich dann aber ein Buch geschrieben habe und wie ich gemerkt habe, wie ich vielleicht öfters anders reagieren hätte können, ist dann schon wieder in mir diese Neugierde entstanden, wie wäre es, wenn ich das auf diese Art ähnlich noch einmal machen würde. Aber dann sieht Gott sei Dank die Vernunft und auch ja das Wissen, nein, ich glaube, ich bin nicht fürs Alleinreisen gemacht, sondern ich habe schon ganz gern nette Menschen um mich rum.
Und hast du noch irgendein anderes Ziel auf deiner Bucketliste oder irgendwas, was du noch erleben möchtest?
Auf meiner Bucketliste sind sehr viele Weitwanderungen erstmals. Also ich bin sogar jetzt in 2 Wochen wieder unterwegs mit meinem Mann. Wir werden einen großen Teil des Lykischen Weges in der Türkei wandern. Und da freue ich mich, weil auf meiner Bucketlist ist, solange es gesundheitlich möglich ist, dass wir auch reisen, also wandern mit dem eigenen Zelt, dass man unabhängig ist von Unterkünften, weil das waren mitunter meine schönsten Wandererlebnisse, wenn man ganz lang wandert, ohne jemanden zu treffen, und dann irgendwo in einer einsamen Bucht das Zelt aufschlägt. Und das gemeinsam eben mit jemand anderem zu teilen, und das ist einfach so eine schöne Erinnerung, und ja, solche Reisen sind einige noch auf meiner Bucketlist.
Und abschließend nur, hast du irgendeine Weisheit oder irgendwas, was du den Zuhörern mitgeben möchtest?
Also Weisheit würde ich jetzt nicht sagen, aber ich glaube wirklich, dass sich seine Träume auch mal zu erfüllen, also wirklich reinzuspüren, was wünsche ich mir, was möchte ich gern erleben, und das wirklich einfach mal zu versuchen, sich auch zu erlauben, dass man dabei scheitern darf. Also für mich war es der Prozess zu sagen, ja, es ist okay, zu scheitern und ich bin deswegen nicht weniger stark oder besonders, sondern genau das gehört dazu und sich das zu erlauben, dass nicht immer schön sein muss, um besonders zu sein, sondern dass man, und jetzt rückblickend kann ich wirklich sagen, die Reise hat so viele schöne Erfahrungen mit sich gebracht und jetzt allein, wo es mich jetzt hingebracht hat, allein das, also es ist es wert, einfach mal zu tun und dabei immer zu schauen, was hilft mir? Und das ist das, was ich auch in meiner Klientenarbeit so liebe, herauszufinden, was ist es genau das, was mich stärkt? Was ist genau das, was ich einsetzen kann? Was ist das, was ich in meinen Alltag anwenden kann, damit ich ein freudvolles, zufriedenes Leben führen kann?
Liebe Silvia, danke, dass du heute da warst und alles Gute wünsche ich dir.
Dankeschön.
Hat Ihnen unsere Sendung gefallen? Dann hinterlassen Sie uns doch bitte eine 5-Sterne-Bewertung.